Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Viele Studierende blicken mit ziemlichem Unbehagen auf das kommende Wintersemester und sie fragen sich, wie teuer wird das eigentlich alles? So wie Jakob Nowakowski vom AStA der Uni Köln.
Wir als Studierende werden durch steigende Semesterbeiträge zunehmend belastet. Der Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum und insbesondere jetzt auch nach günstigen Mahlzeiten ist hoch.
Mieten und Nebenkosten und Lebensmittel und wahrscheinlich auch die Semesterbeiträge, alles wird teurer, auch und gerade für Studierende. Und da stellt sich natürlich die Frage, werden die Nachwuchsakademikerinnen und Akademiker jetzt zu Inflationsverlierern? Dem gehen wir heute nach, hier bei Campus und Karriere. Alles wird teurer und das trifft natürlich auch die Studierenden und viele von denen trifft es hart. Die bekommen zwar jetzt ab Herbst mehr BAföG, wir haben bei Campus und Karriere da ja schon öfter drüber berichtet, aber die Erhöhungen gleichen schon die Inflation nicht aus und dann sind da natürlich noch Unsicherheitsfaktoren wie etwa die Mieten, wie die Nebenkostenabrechnungen, die für das laufende Jahr noch gar nicht vorliegen. Alle solche Punkte lassen viele Studierende mit Sorge auf das Wintersemester schauen. Über die existenziellen Ängste und Sorgen der jungen Akademikerinnen und Akademiker wollen wir heute reden, aber auch darüber, was politisch und gesellschaftlich getan werden kann und getan werden müsste, um diese Sorgen ein wenig oder vielleicht auch komplett zu mindern. Und darüber würden wir gerne auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Rufen Sie uns gerne an. Und wir wollen wissen, wo treffen diese aktuellen Teuerungen die Studierenden am empfindlichsten und wie wahrscheinlich ist es, dass zum Beispiel die Hochschulen im Winter aus Energiespargründen zum Beispiel wieder Teile der Lehre in den Online-Betrieb versetzen und damit Studierende plötzlich wieder mehr zu Hause heizen müssen. Werden die Sorgen nach Corona, vor oder in der Kriegskrise, werden die von Seiten der Studierenden kommen, auch in der Politik gesehen und wahrgenommen? Und was ergeben sich für Folgerungen daraus? Das alles unsere Fragen, gerne auch mit Ihren Antworten. Ich freue mich, wenn Sie anrufen, wenn Sie sich melden. Ich bin hier nicht alleine im Studio, sondern es sind Menschen zugeschaltet, die auf das Thema ebenfalls schauen, die sich mit dem Thema aus ganz unterschiedlicher Sichtweise beschäftigen. Ken Allen Bergpinar ist zum Beispiel da vom Landesastentreffen Nordrhein-Westfalen, uns heute aus Berlin zugeschaltet. Guten Tag, Herr Bergpinar.
Guten Tag, schön hier zu sein.
Mit dabei ist auch Lina Seitzel, sie ist SPD-Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, heute im Studio in Friedrichshafen. Guten Tag, Frau Seitzel.
Guten Tag, Herr Himmelrath.
Und Jörg J. Schmitz, der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen, gleichzeitig Geschäftsführer selber des Studierendenwerks Köln. Guten Tag, Herr Schmitz.
Hallo, Herr Himmelrath. Guten Tag in die Runde.
Herr Bergpinar, Sie schauen mit anderen Studierenden und mit Sorge auf das Wintersemester. Warum?
Wir haben ja jetzt schon in den letzten Semestern eine Erhöhung des Semesterbeitrags mitbekommen und das wird jetzt natürlich nicht sinken. Und das sind natürlich nicht die einzigen Kosten, die auf uns zukommen. Wir haben ganz viele verschiedene finanzielle Probleme, Inflation, die Energiekrise, das alles kommt bei den Studierenden an.
Sie haben eine Aktion ins Leben gerufen, die heißt SOS Semesterbeitrag. Was hat es damit auf sich?
Genau, das ist eine Kampagne, die zusammen mit dem Deutschen Studentenwerk, mit dem Studierendenwerk NRW ins Leben gerufen wurde. Dort soll es eben darum gehen, den Semesterbeitrag nicht oder dafür zu sorgen, dass der Semesterbeitrag nicht so exorbitant weiter ansteigt. Und da sind insbesondere zwei wichtige Forderungen, die da mitspielen. Und zwar zum einen, dass die Finanzierung der Studierendenwerke nicht so komplett auf die Studierenden abgewälzt wird, sondern dass das Land da nachhilft. Und eben auch das Semesterticket, mit dem wir eben durch das Land NRW reisen können, dass das auch vom Land mitfinanziert wird. Das sind die beiden Hauptanteile dieses Semesterbeitrags. Und da müssen wir eben ein wenig nachhelfen.
Jetzt sprechen Sie natürlich fürs Landesastentreffen Nordrhein-Westfalen, aber das ist wahrscheinlich eine Forderung, die auch in anderen Bundesländern eine Rolle spielt, oder?
Ja, ganz sicher. Da sind wir nicht alleine. Das ist eigentlich in allen Bundesländern Thema.
Herr Schmitz, ich habe es gesagt, Sie sind Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW, haben gesagt, wir beteiligen uns an dieser Aktion. Warum?
Weil wir das gleiche Anliegen verfolgen. Die Studierenden und die Studierendenwerke sind beide sehr abhängig von Landeszuschüssen. Und diese Landeszuschüsse haben spezifisch im Land Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren nicht zugewachsen. Und aus diesem Grund
Da ist uns irgendwie die Leitung weggekippt. Herrn Schmitz holen wir gleich wieder dazu. Wir sind ja ausreichend Menschen, die hier diskutieren können. Frau Seitzel, die politische Ebene schaut natürlich auch immer auf das Thema Studierende, hat allerdings auch bei Ihnen natürlich das Problem, wir haben Aufgaben, die beim Bund liegen. Dafür können Sie sprechen. Wir haben Aufgaben, die bei den Ländern liegen. Das ist die Finanzierung der Studierendenwerke. Wo kann und wo hat der Bund bereits zugegriffen und gesagt, ja, da hängen wir uns mit rein und da sorgen wir dafür, dass die Belastungen für Studierende nicht zu groß werden?
Ja, also ich glaube, wir haben an verschiedenen Stellen die Belange der Studierenden bisher schon berücksichtigt. Zum einen in den beiden Entlastungspaketen, die bisher schon beschlossen wurden, sind Studierende berücksichtigt. Beispielsweise ist der Heizkostenzuschuss für BAföG-EmpfängerInnen da. Das 9-Euro-Ticket wurde auf die Semester-Tickets, also wurde angerechnet. Es gibt diesen Einmalbonus von 500 Euro für jedes Kind, was auch Studierende bis 26 Jahre betrifft. Wir haben die Minijobs bei der Energiepreispauschale berücksichtigt. Davon profitieren fast 80% der Studierenden, da eben 80% der Studierenden und fast 80% der Studierenden einen Nebenjob haben. Also wir haben da schon sehr viel gemacht in den Entlastungspaketen. Und dann haben Sie, das haben Sie schon angesprochen, natürlich auch die BAföG-Reformpakete verabschiedet, die 27. Novelle mit einer Erhöhung der Bedarfssätze und jetzt auch der Nothilfemechanismus. Also da passiert ganz viel, aber wir sind natürlich auch in einer schwierigen Situation.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Länder da ausreichend mitziehen?
Ich glaube schon, dass die Finanzierung der Studierendenwerke etwas ist, was angesprochen werden muss. Das zeigt sich aufgrund von Corona natürlich ganz besonders. Die psychosozialen Belastungen bei jungen Menschen sind stark gestiegen und es berichten auch die Studierendenwerke, dass der Bedarf danach Beratung so hoch ist, dass die Studierendenwerke das nicht abdecken können. Und ich glaube, da müssen alle Seiten schauen, dass die Studierendenwerke hier unterstützt werden, damit die Studierenden Hilfe und Unterstützung bekommen, wo sie es benötigen.
Haben Sie denn, Herr Schmitz, das Gefühl, dass die Studierendenwerke jetzt mit Beispiel NRW ausreichend von der Landespolitik gesehen und auch unterstützt werden?
Ja, also wir haben schon einen großen Erfolg erzielt, Studierende und Studierendenwerke jetzt mit der neuen Landesregierung und deren Koalitionsvertrag, der ausdrücklich eine Erhöhung der Zuschüsse für das Studierendenwerk, für die Studierendenwerke von 3% vorsieht. Gleichzeitig wissen wir, dass 3% Zuwachs jetzt im Hinblick auf die aktuelle Inflation, auf die Kostenpositionen, mit denen Studierendenwerke sich beschaffen, befassen, also insbesondere der Food-Bereich, Baukostenbereich, Energiekostenbereich, bei Weitem über der allgemeinen Inflationsrate liegt. Das heißt, das gute Zeichen, das wertvolle Zeichen der Landesregierung NRW mit der neuen Koalition, den Landeszuschuss ausdrücklich zu erhöhen, wahrscheinlich sogar noch für das Haushaltsjahr 2022 um 3% und sich zu committen, das auch in Zukunft regelmäßig anzuheben, ist ein politischer Erfolg, ist ein wichtiges Zeichen, ist aber jetzt von der Energiekostenkrise überrollt worden. Denn 3% reichen bei weitem nicht aus, um den Kostenzuwachs auszugleichen.
Der bange Blick aufs Wintersemester, das ist heute unser Thema, aus studentischer Perspektive, aber wie wir gerade hören, auch aus politischer und aus Studentenwerksperspektive, Studierendenwerksperspektive. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann können Sie uns gerne anrufen, 00800 4464 4464, das ist Ihre Nummer hier zu uns ins Studio. Und wir haben dieses Thema natürlich schon aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufgegriffen, auch bei uns im Programm und hier im Deutschlandfunk. Unter anderem war gestern Björn Thümler im Interview bei Campus und Karriere. Das ist der CDU-Wissenschaftsminister in Niedersachsen. Und er hatte die Idee einer verlängerten Weihnachtspause für das Wintersemester, also die Weihnachtsferien einfach auf 4 Wochen auszudehnen, um damit Energie zu sparen. Das hat er dazu gesagt.
Zunächst muss ich sagen, dass der Vorschlag nicht von mir direkt kommt, sondern aus dem Kreis der Präsidentinnen und Präsidenten unserer Hochschulen, weil wir ja ohnehin über die Weihnachtstage eine Woche Pause haben wegen der Weihnachtstage und da kam die Idee auf, ob man das nicht möglicherweise auch verlängern kann. Und wir haben uns offen gezeigt und gesagt, wenn die Hochschulen alle übereinstimmend auf die gleiche Idee kommen sollten, dann würden wir dem nicht im Weg stehen. Die Hochschulen haben sich mittlerweile allerdings anders entschieden, weil sie andere Möglichkeiten gefunden haben, auch zu Energieeinsparungen zu kommen. Man wird damit rechnen müssen, dass es in den Hochschulen etwas kühler ist, als es möglicherweise in den letzten Jahren noch gewesen ist. Auf jeden Fall soll es ein in Anführungszeichen normales Semester werden, unter den eben Gegebenheiten, die wir haben. Und das kann eben auch bedeuten, dass bestimmte Gebäudeteile dann vielleicht etwas eingeschränkter zu nutzen sind oder nicht. Auf jeden Fall wird dafür Sorge getragen, dass die Gemeinschaftsräume, also die Räume, die für alle Studierenden entscheidend sind, wie Bibliotheken und so weiter, dass die auf jeden Fall offen gehalten werden, sodass es eben auch Rückzugsmöglichkeiten in der Hochschule selber gibt.
Soweit der Vorschlag von Björn Thümler, dem Wissenschaftsminister aus Niedersachsen. Kommt aus einem anderen Bundesland, Herr Berg-Pinar, aber wäre das sozusagen ein Modell, wo Sie sagen würden, ja, wenn die Hochschulen so betrieben werden, also mit leicht runtergefahrenen Raumtemperaturen, ansonsten aber geöffnet, damit können wir aus studentischer Sicht leben?
Ich denke, insgesamt gegenüber vielen anderen Alternativen ist das an sich okay. Aber was man nicht vergessen darf, wenn die Ferien zum Beispiel jetzt länger werden und die Gebäude länger geschlossen bleiben, dann verschiebt sich das Problem natürlich auch nur. Die Studierenden müssen zu Hause ja trotzdem noch heizen.
Das heißt, Sie fürchten, dass jede ins Netz verlegte Vorlesung im Grunde die Heizkosten der Studierenden hochtreibt?
Das denke ich, ja.
Was müsste dagegen passieren? Was wäre aus Ihrer Sicht die richtige Gegenreaktion?
Naja, vor allem Förderung vom Land, dass eben die Studierenden weiter zur Uni gehen können, weiter, wenn sie das möchten, weiter an den ganzen Vorlesungen teilnehmen können, eben ohne zu große Einschränkungen.
Schauen wir nochmal auf die Studierendenwerke, denn Sie haben ja, Herr Schmitz, auf ganz unterschiedlichen Ebenen mit diesen Preissteigerungen zu tun. Wir haben die Mieten angesprochen. Gut, das können Sie erstmal selber entscheiden. Aber dann kommen wir ganz schnell zu den Nebenkosten. In vielen Wohnheimen sind die ja einfach pauschal mit in der Miete drin. Sie aber müssen höhere Preise für die Energie bezahlen. Dann müssen Sie in den Mensen irgendwie einkaufen, Lebensmittel als Grundlagen kaufen. Auch da gehen die Preise zum Teil durch die Decke. Ich habe von Preissteigerungen um die 60% zum Beispiel bei Sahne gehört seit Jahresanfang. Die ist nun fast in jedem zweiten Gericht gefühlt drin. Wie fangen Sie das auf?
Ja, bedauerlicherweise haben wir wenig Möglichkeiten, das aufzufangen, sondern wir reichen es, ich will es auf den Punkt bringen, wir reichen es in aller Regel an die Studierenden weiter. Und das ist natürlich für eine Sozialorganisation der Studierenden, wie heißt der Studierendenwerke, ein echter Tabubruch. Also einfach nur weiterreichen hilft den Studierenden nicht. Und wir brauchen es aber, um tatsächlich auch zu überleben. Ich möchte es mal kurz an den Mieten erläutern. Wir haben in aller Regel Warm-Endmieten. Das machen wir, um Verwaltungsaufwand einzusparen, aber vor allen Dingen auch, um den Studierenden verlässliche Mietkosten zu organisieren. Sie wissen 100% genau, was ihre Miete kostet, inklusive der Heizkosten und Energiekosten. Das ist in diesen Zeiten natürlich auch eine Besonderheit, weil wir hier dem einzelnen Mieter oder Mieterin kein Feedback geben, wie viel Energie sie tatsächlich verbraucht. Und das ist dann wiederum kein Anreiz für ein Verbrauchsverhalten, was angemessen ist in diesen Zeiten. Wir machen jetzt gerade eine große Kampagne mit unserem Bundesverband. Wir werden auch sehr intensiv auf die Mieterinnen und Mieter einwirken, sie informieren, sie motivieren, Energie einzusparen, weil es hier an der Warm-Endmiete nicht sehen können. Das ist die eine Sache. Und tatsächlich fast alle Studierendenwerke in NRW, dafür kann ich auf jeden Fall, da habe ich den Überblick, sind gerade dabei, ihre Mieten zu erhöhen. Und zwar den Energiekostenanteil, den Anteil für Instandhaltung. Aber da es ja eine Warm-Endmiete ist, erlebt der jeweilige Studierende das natürlich als Mieterhöhung. Und wir müssen.
Machen Sie das mal konkret. Um wie viel Geld geht's da?
Ja, kann ich gerne machen. Wir erhöhen in Köln zum Beispiel um 12% im Schnitt. Da sind aber auch Erhöhungen von 14-15% dabei. Natürlich auch, wenn man durchschnittlich sind, auch etwas niedrigere. Wir haben Studierendenwerke, die erhöhen pauschal um 70 Euro pro Monat, pro Wohnheimplatz. Es gibt sogar höhere Zahlen, die ich mittlerweile höre, die in Planung sind.
Und wir reden von einer Grundmiete, die irgendwo bei 250 Euro oder sowas liegt.
Ganz korrekt, ja, 270, 280 Euro im Moment. Das ist schon ein Riesensprung. Also die warmen Endmieten explodieren gerade im Moment. Und wir müssen das an die Öffentlichkeit tragen, denn die Studierendenwerke können diese realen Verbrauchswerte nicht abwälzen auf irgendeinen anderen Faktor. Wir müssen es leider über die Mieten nehmen. Wir könnten es theoretisch vergemeinschaften über Sozialbeiträge, aber dann würden diese Sozialbeiträge, also die Beiträge an die Studierendenwerke, noch weiter ansteigen.
Jetzt haben wir von Björn Thümler eben gehört, er will 10 Millionen den Studierendenwerken dieses und nächstes Jahr in Niedersachsen geben. Wie viel brauchen Sie für NRW?
Ja, das ist auch die Größenordnung mindestens, die wir für NRW brauchen als Steigerung im Landeszuschuss. Wir sind mit der Landesregierung im Gespräch. Die NRW-Landesministerin für Wissenschaft und Kultur, Nina Brandes, hat jetzt auch kürzlich ihr Commitment zu den Studierendenwerken nochmal erneuert und auch signalisiert, dass sie zu den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag steht. Das bedeutet aber nur 3%. Und 3% ist deutlich unter dem, was wir benötigen, um es kompensieren zu können. Das heißt, wir werden als Studierendenwerke bedauerlicherweise gezwungen sein, unsere Kosten weiterzugeben, sofern wir sie nicht vermeiden können. Sie können sich vorstellen, dass im Moment in allen Studierendenwerken Prozessanalysen laufen, um auch wirklich Energie massiv einzusparen. Beim Speiseplan greifen wir deutlich rein. Kölner Studierende erleben den Speiseplan bei weitem nicht mehr so vielfältig. Wir hatten phasenweise keine frittierten Speisen mehr im Programm, weil wir das nicht verantworten konnten, das Frittierfett für so hohe Kosten einzukaufen. Immer mal wieder Lücken und natürlich auch ein ganz, ganz scharfes Rechnen, dass wir auch nur das anbieten, was einigermaßen in unserem Preiskorsett auch vertretbar ist. Das heißt, der Speiseplan wird weniger vielfältig, hat weniger Abwechslung. Alles, um möglichst wenig an Preissteigerungen weitergeben zu müssen.
Aber das klingt ja schon dramatisch, Frau Seitzel. Und wenn man sich das anhört und dann noch überlegt, jetzt müssen da erstmal 16 Bundesländer aus dem Quark kommen, dann könnte man ja auf den Gedanken kommen, es wäre vielleicht ganz gut, wenn der Bund dort aktiver wird und vielleicht auch bei Studierendenwerken oder bei Studierenden eine Art Sonderprogramm fährt. Es gibt ja solche Beispiele für andere Felder der Bildungspolitik durchaus, wo zwar Länder offiziell zuständig sind nach dem föderalistischen Prinzip, aber wo dann der Bund doch gesagt hat, Mensch, wir greifen euch da mal unter die Arme.
Ja, also ich glaube, man braucht da nicht drum herum reden. Die Situation ist natürlich eine wirklich sehr ernste Situation und zwar für alle von uns, die Preissteigerungen betreffen uns alle, aber die betreffen natürlich insbesondere diejenigen mit niedrigem Einkommen und dazu gehören Studierende und deswegen glaube ich, dass es sowieso im Herbst nochmal weitere Entlastung braucht, auch von Bundesseite. Insbesondere für Menschen mit niedrigem Einkommen und dazu gehören Studierende und die müssen wir dann auch, wie wir es in bisherigen Entlastungspaketen getan haben, in den Blick nehmen.
Andreas Fischer hat uns gemailt und er richtet den Blick auf die Studierendenwohnheime. Er sagt, da kann man spezifisch bauen und die Mieten gering halten und anstatt mit diesen Angeboten im Grunde dafür sorgen, dass Studierende nicht dem Wohnungsmarkt in Ballungsräumen ausgeliefert sind. Er sagt, da sei eine zielgenaue Unterstützung der Studierenden möglich. Andererseits auch eine Entlastung, weil perspektivisch auf bezahlbare Mieten ausgewichen werden kann. Ist das eine Option? Sicher keine, die zum neuen Wintersemester zieht, oder Frau Seitzel?
Das ist keine Option natürlich fürs neue Wintersemester, aber es ist generell so, dass studentisches Wohnen ein ganz wichtiges Thema auch für diese Bundesregierung ist und die Bundesbauministerin Clara Geiwitz auch bereits angekündigt hat, dass es ein Bundesprogramm zum Bau von Studierendenwohnheimen, aber auch von Azubi-Wohnheimen gibt, weil das eben die Wohnungen sind, die noch einigermaßen bezahlbar sind. Wir wissen das, Hochschulstädte sind in der Regel Städte, in denen Wohnen extrem teuer ist. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, dass wir dann auch von Bundesseite mit investieren in den Bau von Wohnungen. Wir sind ja in der derzeitigen Situation, dass gerade diejenigen, die günstigen Wohnraum bauen, zum Beispiel Studierendenwerke, aber eben auch städtische Wohnungsbaugesellschaften, gerade wirklich überlegen, ob sie überhaupt noch Wohnungsbauprojekte vorantreiben können, weil sie sich eben aufgrund der stark gestiegenen Preise nicht mehr leisten können.
Wenn Sie, Herr Schmitz, ein Wohnheim neu bauen wollen, erst planen und dann bauen, wie lange braucht das?
Also durchschnittlich kann man von 3 Jahren ausgehen. Ein Jahr Planungszeit, 2 Jahr Bauzeit. In manchen Metropolen, Köln gehört halt auch dazu, ist die Planungsphase allein schon durch die Zeit des Bauantrags deutlich länger. Und was Frau Dr. Seitzel gerade anspricht, zumindest zu verstehen gibt, dass es wahrscheinlich im Moment auch eine Verzögerung in der Bautätigkeit gibt, das kann ich nur bestätigen. Wir haben einige Bauprojekte in der Pipeline, die wir im Moment nicht weiter fokussieren.
Der bange Blick aufs Wintersemester, die Inflation und die existenziellen Ängste und Sorgen der Studierenden. Heute unser Thema bei Campus und Karriere. Sie können uns gerne anrufen. Getan hat das Pascal Klinkert. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Was hat Sie zum Hörer greifen lassen? Oder zum Handy?
Also vielen Dank, dass das geklappt hat. Ich möchte die Stimme erheben für meine Frau. Kurz zu unserer privaten Situation. Meine Frau ist im Erststudium, ist 38 Jahre, hat sich nach dem Berufsalltag dazu entschieden, Medizin als Erststudium zu studieren, ist momentan sehr erfolgreich in Marburg unterwegs. Und jetzt ist natürlich aufgrund, weil wir schon eine Familie haben, wir haben 2 Kinder, ist sie aufgrund des sehr umfangreichen Studiums nicht in der Lage, abends noch nebenbei zu jobben, zumal wir auch 2 Kinder haben. Das heißt, wir sind auch familiär sehr stark eingespannt. Das Studium ist sehr umfangreich. Und jetzt kommen wir auf das Thema Heizkostenpauschale, die Unterstützung an Studenten. Da stellt sich mir die Frage, wenn die Regierung schon die, ich sag mal pauschal, Hunderttausende von Studenten in Deutschland unterstützt mit dieser Heizkostenpauschale, wenn sie denn einem entgeltlichen Job nachgehen, warum fällt der prozentual sehr geringe Bruchteil von Studierenden hinten runter und bekommt dieses Entgelt nicht, nur weil sie eben keinem Job nachgehen? Und da spreche ich ja für meine Frau. Wie gesagt, 2 Kinder, sie hat keine Zeit, dann noch irgendwo nebenbei jobben zu gehen. Das Studium ist ja umfangreich. Warum fallen gerade die hinten runter, die prozentual so wenig ausmachen, wo meiner Meinung nach die Regierung problemlos da auch mit zugreifen könnte, um diesen Menschen unter die Arme zu greifen?
Geben wir doch mal weiter an die Bundespolitik. Lina Seitzel, haben Sie da eine Gruppe vergessen?
Die Heizkostenpauschale geht ja an zum einen diejenigen, die Wohngeld bekommen, und Studierende bekommen kein Wohngeld. Die bekommen dann in der Regel BAföG, wenn sie eben ein geringes Einkommen oder Vermögen vorweisen können. Und die Heizkostenpauschale geht an BAföG-Empfängerinnen und BAföG-Empfängern. Und zwar deswegen, weil wir da gesagt haben, hier unterstützen wir. Das war ja Anfang des Jahres, wo wir das verabschiedet haben. Wir unterstützen hier insbesondere diejenigen mit geringem, also wirklich besonders geringem Einkommen. Diese Energiepreispauschale, diese 300 Euro, die geht eben an alle mit Minijob. Und das kann ich natürlich nachvollziehen. Das gibt immer Gruppen, die man vergisst. Und deswegen denke ich auch angesichts der so wirklich extrem ansteigenden Energiepreise in den letzten Wochen, dass wir weitere Entlastungsmaßnahmen brauchen und dass wir dann auch schauen müssen, dass wir alle Studierende in den Blick nehmen.
Herr Klinkert, macht Ihnen das Hoffnung?
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Ich gebe die Sachen nicht auf. Mich betrifft ja selber. Ich bin Frührentner, kann aufgrund der familiären Situation ja auch keinen Nebenjob annehmen, weil ich mich um die 2 Kinder kümmere. Mhm. Und ich falle da auch hinten runter, sodass unsere Familie, die ein Haus besitzt, aber halt ein ganz normales Haus, wir reden hier nicht von einer Riesenvilla, beide dadurch halt hinten runterfallen, dass wir halt diese Heizkostenpauschale nicht bekommen. Das sind 600 Euro, die uns auf Deutsch durch die Lappen gehen. Und das ist natürlich schon sehr schmerzhaft, weil man ja grundsätzlich alle Rentner vergisst. Also zusätzlich zu den Studierenden, die halt nicht in Lohn und Brot stehen. Meine Frau macht jetzt in diesem Monat noch das Pflegepraktikum, was ja auch pflichtend ist. Das heißt, da hätte sie sowieso nicht die Möglichkeit, irgendwo einen Minijob zu haben, weil auch das stark einspannt. Und das ist natürlich schade, aber wir geben die Hoffnung nicht auf.
Sie haben auf jeden Fall den Punkt gemacht. Danke für Ihren Anruf. Und wir notieren das sozusagen auf unserer Themenliste. Herr Klinkert, herzlichen Dank. Herr Bergpinar dazu.
Ja, genau. Ich wollte vielleicht vor allem nochmal auf den Heizkostenzuschuss eingehen, weil Herr Klinkert da, glaube ich, alles gesagt hat, was zu sagen ist zur Energiepreispauschale. Und zwar der Heizkostenzuschuss geht, wie Sie gesagt haben, Frau Seitzel, an Menschen, die BAföG empfangen und Wohngeld empfangen. Das ist aber leider ein sehr kleiner Teil der Studierenden. Ich kann zum Wohngeld gerade nichts sagen, aber ich glaube, dass es da auch nicht ganz hoch ist. Aber BAföG beziehen momentan, soweit ich das weiß, 11% der Studierenden. Also das trifft wirklich nur einen sehr kleinen Teil leider. Und da werden viele andere vergessen.
Das ist richtig. Das ist auch ein Problem beim BAföG, dass es eben bei vielen nicht ankommt, weil man beim BAföG neben der Höhe des BAföGs, die man bekommt, die Zugangsvoraussetzungen viele Jahre lang nicht angepasst haben. Das haben wir jetzt mit der 27. Novelle geändert, die Auswirkungen davon sehen wir Jetzt leider noch nicht, weil die ist erst zum 1.8. in Kraft getreten. Aber ich wollte jetzt auch auf den Hörer nochmal Bezug nehmend sagen, dass wir zum Beispiel die Altersgrenze stark angehoben haben von 30 beziehungsweise 35 Jahren auf 45 Jahre, um dem Rechnung zu tragen, was Herr Klinkert geschildert hat, nämlich, dass eben immer mehr Leute auch später in ihrem Leben nochmal überlegen, studieren zu gehen und auch die Möglichkeit bekommen sollten, BAföG zu erhalten. Will sagen, das BAföG hat da ein strukturelles Problem, das gehen wir an, gehen wir weiter an, dass aber bei den bisherigen Entlastungen einzelne Gruppen vergessen wurden oder nicht mit betrachtet wurden, dem kann ich zustimmen und da müssen wir schauen, dass wir das bei den nächsten Entlastungspaketen dass wir diese Gruppen mit einbeziehen.
Und wir verbinden das direkt mit dem Hinweis, dass natürlich es vor Ort, Herr Schmitz, jeweils eine BAföG-Beratung gibt. Herr Klinkert müsste dazu dann, wenn es stimmt, nach Marburg gehen. Aber das gibt es, glaube ich, so gut wie an jedem Hochschulstandort, ne?
Ja. Das gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Es gibt ein, zwei Bundesländer oder ein Bundesland, das die BAföG-Ämter nicht mit den Studierendenwerken verbunden sind. Aber ansonsten kann man immer mit dem Studierendenwerk Kontakt aufnehmen. Viele Studierendenwerke haben über die BAföG-Beratung hinaus auch noch eine Sozialberatung, wo also auch ein größerer Themenkreis dann auch thematisiert werden kann. Und auch das kann ich empfehlen. Immer einen Blick mal auf die Website des jeweiligen Studierendenwerks werfen. Und sich dann erkundigen.
Jetzt haben Sie gerade die Sozialberatung angesprochen. Wie erleben Sie das in Nordrhein-Westfalen? Steigt da die Nachfrage jetzt auch, gerade mit Blick auf die finanzielle, ökonomische Situation im Wintersemester?
Ja. Also wir haben, glaube ich, eine wirklich weitere Beratungswelle vor uns zum Beginn des Wintersemesters. Das steht ja in wenigen Tagen bevor. Im Moment gehen die Bescheide raus, die Studierenden wissen so langsam, wo sie dann hingehen, an welchen Hochschulstandort. Und damit verbunden ist natürlich die Wohnungssuche und auch die Fragen rund um die Finanzierung. Und ich kann nur dringend empfehlen, sehr frühzeitig einen Antrag aufs BAföG zu stellen. Frau Seitz hat berichtet, wir haben eine BAföG-Reform. Die Rahmenbedingungen sind etwas verbessert worden. Leider nicht so, wie es im Hinblick auf die gesellschaftliche Entwicklung, insbesondere Inflation, notwendig gewesen wäre. Aber es gibt eben auch strukturelle Verbesserungen. Der Kreis ist erweitert worden. Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich da nochmal vor Ort kundig zu machen. Die Kollegen der BAföG-Ämter beraten Sie gern.
Noch ist draußen halbwegs Hochsommer, aber wir schauen schon mal in dieser Sendung auf den Winter, auf das Wintersemester, auf die sozialen und ökonomischen Situationsbedingungen, unter denen Studierende in dieses Wintersemester jetzt rübergehen. Und wenn Sie mitdiskutieren möchten, dann rufen Sie uns gerne an.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Der bange Blick aufs Wintersemester, der beschäftigt uns heute. Uns, das heißt Jörg J. Schmitz, den Geschäftsführer des Studierendenwerks Köln und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW. Lina Seitzel, Bundestagsabgeordnete der SPD, Bildungspolitikerin und auch im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Und Ken Bergpinar vom Landesastentreffen NRW, einer der Koordinatorinnen dort. Herr Bergpinar, wir hatten ja eben kurz gesprochen, Sie haben die Kampagne SOS Semesterbeitrag gestartet. Wie sind da die Reaktionen drauf?
Also von der Studienseite sehr gut, denn das ist eben eines der größten Themen, die von der Hochschulpolitik erwartet werden, denke ich, dass eben dieser Semesterbeitrag im Zaum gehalten wird, da er einfach sehr, sehr doll ansteigt in den letzten Jahren.
Hören Sie auch was aus der Politik, aus der Landespolitik zum Beispiel?
Also ich denke, das kommt da an und ja, wird, denke ich mal, mitgenommen in die verschiedenen Gremien und so. Also zum Beispiel in dem Koalitionsvertrag des Landes ist es ja schon drin, dass es eine leichte Erhöhung der Finanzierung der Studierendenwerke gibt, was ja eine der Forderungen ist. Aber ja, anscheinend kommt das nicht komplett an. Die Semestertickets sind immer noch sehr teuer, die werden nicht genug mitfinanziert.
Da kommen wir dann sogar fast in die Diskussion ums 9-Euro-Ticket noch mit rein, die ja auch noch nicht ganz ausgestanden ist. Aber das biegen wir heute mal so ein bisschen ab. Wir bleiben mal mehr beim studentischen Alltag. Herr Bergpinar, wir haben eben von Herrn Schmitz gehört, dass der Beratungsbedarf bei den Studierendenwerken schon spürbar angestiegen ist. Jetzt gibt es ja viele Asten, die selber auch Sozial- und Finanzberatungen, Sozialberatungen anbieten. Erleben Sie da auch eine verstärkte Nachfrage? Vielleicht auch sowas wie die Bitte, kann ich nicht meinen Semesterbeitrag ein bisschen später bezahlen?
Ja, definitiv. Also ich war ganz lange im Aster der Uni Bonn beispielsweise tätig und da wurden die Beratungen sehr stark wahrgenommen, insbesondere psychosoziale Beratung und Hilfsfonds und so weiter. Also da sind finanzielle, aber auch mentale Probleme ganz viel.
Was kann man in einer solchen Situation dann tun in so einer Beratung?
Also die Beratung der Asten vor allem können natürlich nicht so weitreichend gehen. Jetzt beispielsweise bei den psychosozialen Beratungen, da können wir erste Probleme oder können dort entdeckt werden oder Menschen können verwiesen werden. Aber dann kommen natürlich wieder ganz viele weitere Probleme auf die Menschen zu, wie eben, dass es nicht genug Kassenplätze gibt für solche Probleme. Und bei dem Finanziellen, da können tatsächlich die Asten selbst teilweise helfen. Also wieder in Bonn ist es beispielsweise so geregelt, dass ein Cent des Semesterbeitrags an den Hilfsfonds geht, der dann eben Studierenden in Not helfen kann.
Herr Schmitz dazu?
Ja, das kann ich nochmal dick unterstreichen. Die Studierendenwerke und auch die Asten haben für wirklich ganz, ganz schwierige Notfälle auch immer noch mal eine Möglichkeit, zumindest einen kleinen Überbrückungszuschuss zu geben oder auch ein kleines Darlehen. Das ist in der Regel gebunden an einer Beratung, die man vorher macht. Ich glaube, das ist aber auch nachvollziehbar, weil wir sondieren dann sowohl die Sozialberatungen der Asten als auch der Studierendenwerke, ob es auch andere Möglichkeiten der Hilfe gibt. Und das könnte zum Beispiel das Stornieren der Miete sein oder das Aussetzen der Miete, Ratenzahlung, Vereinbarung und solche Sachen. Aber dafür ist es immer gut und wichtig, mit dem jeweiligen Studierendenwerk vor Ort Kontakt aufzunehmen. Ich denke, wir müssen auch in der Politik darüber nachdenken, ob nicht der kürzlich eingeführte Notfallmechanismus im BAföG für diese besondere Situation der Energiekrise, der Kostenkrise für die Studierenden nicht auch gezogen werden muss. Das ist ja auch ganz neu jetzt eingeführt worden, noch nicht getestet worden, aber vielleicht sollte die Politik überlegen, die Notsituation der Studierenden an der Stelle auch so ernst zu nehmen, dass man auch den Notfallmechanismus fürs BAföG zieht. Also den Kreis der BAföG-EmpfängerInnen erweitert, um so breiter helfen zu können.
Wie funktioniert, Frau Seitzel, dieser Notfallmechanismus genau?
Also ich muss dazu sagen, der Nothilfemechanismus ist noch nicht beschlossen. Das passiert jetzt im September im Bundestag und greift dann wahrscheinlich ab November. Das ist der Plan. Die Idee ist, es ist ein Learning aus der Corona-Situation, aus der Corona-Zeit, wo ja der ausbildungsbegleitende Arbeitsmarkt, also die ganzen Nebenjobs für Studierende weggefallen sind. Und wo es sehr, sehr kompliziert war, dann Unterstützung zu bekommen für Studierende. Und der Nothilfemechanismus sieht vor, dass eben bei einer solchen Situation, wenn der ausbildungsbegleitende Arbeitsmarkt zusammenbricht, dass dann Studierende unabhängig von ihrem Vermögen, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern BAföG beziehen können. Und zwar auch nach den Regeln des BAföG, das heißt 50-prozentiger Zuschuss und ein 50-prozentiger Anteil ist dann das Darlehen. Genau, das ist das Ziel des Nothilfemechanismus. Ich persönlich glaube, dass wir die derzeitigen angespannte Situation für Studierende nicht, also aufgrund der Energiepreise, nicht mit dem Nothilfemechanismus lösen können, sondern dass wir da andere Wege der Lösung brauchen, eben weitere Entlastungsmaßnahmen.
Können Sie das ein bisschen genauer machen? Wie könnten solche Entlastungsmaßnahmen aussehen oder was schwebt Ihnen da vor?
Ja, da gibt es ja verschiedene Vorschläge und ich glaube, wichtig ist jetzt einfach, dass dann diejenigen insbesondere mitgenommen werden, die das nötig haben, die das wirklich nötig haben. Das sind für mich eben auch Studierende. Sie müssen sich vorstellen, man spannt da ein Netz auf und worum es jetzt geht, ist, dass das Netz so am engmaschig ausgestaltet wird, dass so wenig wie möglich Menschen wie möglich durch das Raster fallen.
Wäre das sozusagen ausreichend, Herr Berg-Pinar, aus Ihrer Sicht, wenn das so, wie Frau Seitzel das gerade skizziert hat, käme?
Es ist natürlich ein guter Schritt in eine richtige Richtung, aber das sind alles Dinge, die wir schon lange mit der Bundesvertretung der Studierendenschaften, dem Freien Zusammenschluss der Studentinnenschaften, in der BAföG-50-Kampagne fordern. Genau, und da sind noch da gibt es noch ganz viel weiteres. Also dass sowieso das BAföG elternunabhängig sein muss und dass dass der Zuschuss erhöht werden muss und so weiter. Also es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber aus unserer Sicht bei weitem nicht genug.
Was muss denn mehr passieren?
Genau, also die Zuschüsse müssen erhöht werden, es muss zum Vollzuschuss kommen und das sollte kein Darlehen sein, denn das Studium ist ein Vollzeitjob und wenn man da dann sich dabei Schulden aufbaut, das ist natürlich schwierig. Und eben Elternunabhängigkeit ist ein ganz großer Punkt, weil auch da einzelne Probleme entstehen, wie dass Schüler oder StudentInnen eben ihre Eltern teilweise verklagen müssen, wenn sie das Geld ihnen nicht zahlen, was sie theoretisch kriegen müssten. Genau, solche Probleme und noch viele mehr.
Frau Seitzel, jetzt sind Sie ja nicht Bildungsministerin, sitzen aber im Bundestag gewissermaßen an der Quelle der Diskussionen und der politischen Debatten, die da geführt werden. Haben Sie das Gefühl, dass diese Situation der Studierenden, auch jetzt gerade in der aktuellen Situation, dass die ausreichend bei Ihren Kolleginnen und Kollegen auf dem Schirm ist?
Ich glaube schon, dass die neue Bundesregierung und auch die Ampelkoalition von Anfang an die Bedeutung junger Menschen in all ihren politischen Maßnahmen herausstellt und dass wir trotz der wirklich angespannten Haushaltslage Studierende in vielen Bereichen berücksichtigen. Ich finde, dass wir jetzt innerhalb kürzester Zeit zwei BAföG-Reformen beschlossen haben, zeigt, dass die Belange der Studierenden hohe Priorität haben. Und ich will auch noch mal sagen, weil das gerade angesprochen wurde, es braucht strukturelle Reformen im BAföG und die werden wir auch anpacken in dieser Koalition. Es braucht einen elternunabhängigen Anteil. Ich finde, dass es auch einen Mechanismus braucht, der zu einer regelmäßigen Anpassung der Bedarfssätze kommt, dass wir nicht immer wieder die Diskussion führen bei jeder Reform, es ist zu wenig, sondern dass wir hier eine regelmäßige Anpassung haben. Wir müssen über Förderhöchstdauern sprechen. All diese Dinge, die packen wir an in dieser Koalition.
Unterschreiben Sie, Herr Schmitz, oder?
Ja, und ich begrüße es ausdrücklich. Ich glaube, wir müssen der neuen Bundesregierung vor einer solchen wirklich grundlegenden Reform auch die entsprechende Vorbereitungszeit geben. Also ich bin da ganz bei Frau Salzel, die Stichworte, die sie genannt hat, aus dem elternunabhängigen Anteil, eine Dynamisierung des BAföGs, das sind genau die Punkte, die wir aus dem Kreis der Studierendenwerke uns wünschen und die wir auch Politik begleiten und beratend auch eingebracht haben. Wir haben jetzt aber eine besondere Situation. Der Notfallmechanismus tatsächlich bezieht sich nur auf eine Verunmöglichung des Studentennebenjobsgewerbes. Und das ist natürlich jetzt im Moment nicht der Fall und wahrscheinlich wird dieser Notfallmechanismus deswegen auch nicht einsetzbar sein. Aber wir haben schon eine Krisensituation, Frau Dr. Seitzel, die für die Studierenden wie für alle, die sehr wenig Einkommen haben, auch fast nicht zu verkraften ist. Und bei den Studierenden, gibt es fast nur die Möglichkeit, dann aus dem Studium auszusteigen. Und ich glaube, das will das Bildungsland Deutschland.
Da fehlt das letzte Verb, aber haben wir ein Leitungsproblem. Frau Seitzel, aber direkt als Antwort darauf.
Ja, also ich kann dem natürlich zustimmen, dass wir gerade in einer extrem schwierigen Lage sind, die alle betrifft, auch Studierende, insbesondere diejenigen mit niedrigem Einkommen, dass wir hier weitere Entlastung brauchen. Und die sind ja auch bereits angekündigt worden vom Bundeskanzler Olaf Scholz. Die müssen wir jetzt schnell auf den Weg bringen. Sie haben vorhin das 9-Euro-Ticket angesprochen. Das ist ja auch ein Beispiel gewesen. Es war befristet, es ist befristet auf Ende des Monats. Aber auch hier, glaube ich, da brauchen wir weiterhin bundesweit günstiges Tickets für den ÖPNV und das muss dann natürlich auch bei den Studietickets angerechnet werden. Also das sind alles solche Punkte, wo wir jetzt schnell auch die Bundesregierung Vorschläge machen müssen und wo dann Studierende mit einbezogen werden und dafür werde ich mich einsetzen.
Herr Bergpinar, sind Sie ausreichend mit einbezogen? Mit Frau Seitzel verhandeln Sie wahrscheinlich nicht direkt, sondern dann auf Landesebene mit den entsprechenden Ministerien, ne?
Ja, genau. Ich muss dazu sagen, ich selbst bin erst noch nicht so lange beim Landesassentreffen aktiv. Aber wir werden da schon einbezogen grundsätzlich. Die Regierung hat sich geändert. Wir müssen natürlich gucken, wie das jetzt aussieht. Aber es sieht gut aus.
Wir haben einen Anrufer. Herr Schmitz hat. Achso, der Gesprächspartner ist Herr Schmitz. Da taucht plötzlich auf meiner Liste ein Telefonnummer auf, aber jetzt höre ich, dass wir Herrn Schmitz jetzt per Telefon wieder dabei haben. So ist richtig, ja?
So ist es.
So ist es, da ist er. Genau, alles klar. Wir haben aber eine Mail bekommen und zwar von Christoph Corvis. Er schreibt, er ist Leiter des internationalen Masterstudiengangs Sustainability an der Universität Kiel Und er bemängelt, dass in der Diskussion um steigende Kosten für Studierende die große Zahl internationaler Studierender an den deutschen Hochschulen oft vergessen wird, weil die seines Wissens nach keinen Zugang zum BAföG haben. Wer möchte das ein bisschen einordnen, Herr Bergpinner?
Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Insgesamt schon immer mit dem BAföG für ausländische Studierende. Und das wird natürlich jetzt auch noch verschärft durch die vielen ausländischen Studierenden aus der Ukraine, die hier ihr Studium fortsetzen möchten und das teilweise einfach nicht tun können, aufgrund von zu kurzen und restriktiven Aufenthaltsrecht. Da muss meiner Meinung nach die Bundesregierung auch nochmal nachbessern.
Der Ball wieder bei Frau Seitzel.
Wobei wir das BAföG ja geöffnet haben für Studierende aus der Ukraine, die hierher gekommen sind aufgrund des Krieges und die aus ihrem Land geflüchtet sind. Also die haben Zugang zum BAföG. Also ich glaube, das ist schon auch nochmal eine wichtige Änderung im BAföG gewesen, um den jungen Menschen aus der Ukraine hier auch die finanziellen Möglichkeiten zu geben, in Deutschland ihr Studium fortzuführen.
Aber generell sind natürlich internationale Studierende eh immer so ein bisschen hinten dran, ne, in der politischen Diskussion, oder?
Ja, ich meine, die sind, also man muss ja unterscheiden zwischen denjenigen, die hier ein Semester oder ein Jahr studieren, also quasi einen kurzfristigen Auslandsaufenthalt machen, die haben keinen Zugang zum BAföG, die werden gegebenenfalls durch ihre Herkunftsländer gefördert. Ich meine, wenn ich als deutscher Student oder Studentin ins Ausland gehe, bekomme ich, und sowieso BAföG-Empfängerin bin, dann bekomme ich auch ein Auslands-BAföG. Also das ist da die Linie. Und diejenigen, die aber dauerhaft in Deutschland sind, dauerhaften Aufenthaltstitel haben, die sind dann gegebenenfalls und haben je nachdem auch Anrecht auf BAföG, auch wenn sie nicht deutsche Staatsangehörige sind. Beispielsweise Geflüchtete, die schon viele Jahre hier sind und dauerhaften Aufenthaltstitel haben.
Erleben Sie das, Herr Schmitz, in den Beratungen der Studierendenwerke auch so, dass diese Gruppe nochmal besonders beobachtungsbedürftig, betreuungsbedürftig ist?
Sie haben es richtig ausgedrückt. Sie ist auf jeden Fall besonders betreuungsbedürftig. Internationale Studierende haben einen eingeschränkten Zugang zum BAföG und zu anderen Finanzhilfen. Aber sie sind schon im Fokus auch der Studierendenwerke und sie sind eine besondere Gruppe. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt Studierendenwohnheime, die 40-60% internationale Studierende haben. Also deutlich überproportional viele Studierende. Das ist eine Hilfeleistung, die wir ganz bewusst machen, weil wir wissen, dass internationale Studierende auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, insbesondere dann, wenn er an einem Studienstandort angespannt ist, leider in NRW die meisten, dann unterstützen wir mit unseren Wohnheimplatzangeboten besonders internationale Studierende. Denn die haben dort keine Chance auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt. Auch die anderen Finanzhilfen, die ich eben erwähnte, über AStA und Sozialberatung stehen selbstverständlich auch internationalen Studierenden offen. Aber das große BAföG hatte einen eingeschränkten Zugang für internationale Studierende.
Aber lassen Sie uns nochmal bei den Wohnheimplätzen bleiben. Haben Sie denn da genug Wohnheimplätze? Wir melden ja eigentlich jedes Jahr mit unschöner Regelmäßigkeit zum Beginn des Wintersemesters, dass wieder Tausende, wenn nicht gar Zehntausende in einzelnen Städten Menschen auf der Warteliste stehen, weil sie Interesse für einen Wohnheimplatz signalisieren, dann aber doch nichts bekommen erstmal.
Absolut richtig. Ein wichtiger Teil dieser Wahrheit ist, dass wir viel zu wenig Wohnheimplätze haben, um die internationalen und auch die nationalen Studierenden adäquat zu versorgen. Jetzt fragt man sich, was ist denn eine adäquate Versorgung? Die NRW-Landesregierung hat sich jetzt auf 10% Versorgungsquote committed. Also bei rund 100.000 Studierenden am Beispiel Köln wären das halt die 10.000 Wohnheimplätze. Wir haben aktuell 5.000. Jetzt schmunzeln wahrscheinlich einige, wo man 5.000 Wohnheimplätze herbekommen soll. Und trotzdem begrüßen wir sehr das Commitment der NRW-Landesregierung. Und diese 10% sind auch bundesweit eine Größenordnung, die wir, glaube ich, als bundesdeutsche Gesellschaft anstreben sollten. Das heißt, wir brauchen einen dringenden Ausbau. Frau Geibitz hat die entsprechenden Maßnahmen jetzt vorbereitet, werden in Kürze vorgestellt, ein neues Wohnungsbauprogramm vom Bund, ergänzend zu den Programmen dann der Länder.
Frau Seitzel?
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, da müssen, und das ist so ein Beispiel, wo Bund und Länder eben gemeinsam agieren müssen und gemeinsam unterstützen müssen. Das muss jetzt schnell anlaufen, weil wir aufpassen müssen, dass wir eben nicht in eine dauerhafte Situation kommen, in denen, Herr Schmidt, Sie haben es schon gesagt, Studierendenwerke nicht mehr in der Lage sind, Bauprojekte voranzutreiben, weil die Baukosten eben so stark gestiegen sind. In diese Situation dürfen wir zumindest nicht dauerhaft, also in der Situation sind wir aktuell, das haben Sie bestätigt, aber da dürfen wir nicht dauerhaft drin sein und deswegen braucht es hier schon auch Bundes- und Landesmittel, um Bauen oder Wohnungen für Studierende zu bauen.
Aber da stelle ich mir doch das durchaus problematisch vor, Herr Schmidt. Sie, ich habe es gesagt, sind Geschäftsführer des Studierendenwerks Köln. Wo bekommen Sie denn Bauland her in Köln in zumutbarer Nähe zur Stadt, um 5000 Wohnheimplätze perspektivisch zu bauen?
Ja, das fällt einem nicht sofort auf, ne, Herr Himmelrath. Ich meine, wir sind ja häufiger auch in Köln gemeinsam unterwegs. Und erstmal ist das eine Stadt mit wenig Freiraum, gerade in den Bereichen, in denen die verschiedenen Hochschulen Kölns ihre Campi haben. Und wir werden da wahrscheinlich analog zu Ausweichbewegungen, die wir schon vor Jahrzehnten gemacht haben, in angrenzenden Nachbarkommunen auch schauen müssen. Wir müssen auch schauen auf die Qualität des ÖPNVs, weil die Verkehrsachsen sind das Interessante dann, wenn der Raum um eine Hochschule zugebaut ist. Aber ich bitte auch die Hochschulen, auch insbesondere die Kölner Hochschulen immer wieder, auch darauf zu schauen, nicht nur ihre Lehrräume auszubauen, sondern auch darauf zu schauen, dass die Campi geplant werden mit einem angemessenen Anteil an Wohnheimplätzen. Und da bewegt sich auch was. Ich glaube, dass diese Marschrichtung, die NRW-Landesregierung jetzt mit ihren 10%-Quote angegeben hat, politisch sehr, sehr wichtig ist.
Lassen Sie uns zum Schluss dieser Sendung nochmal auf den kurzfristigen Aspekt schauen. Jetzt waren wir gerade bei den Wohnheimen und das ist ja nun wirklich die mittel- und langfristige Perspektive. Kurzfristig hatte Frau Seitzel gesagt, 1. November wird der Notfallmechanismus, wenn alles klappt, dann einsatzbereit sein. Ob er gezogen wird, müssen wir dann beobachten, Frau Seitzel. Haben Sie noch was, was Sie auf den schnellen Wunschzettel schreiben würden oder ein Projekt, an dem Sie gerade arbeiten, von dem Sie sagen, das wird im Wintersemester noch spürbar sein?
Auf dem Wunschzettel habe ich zumindest stehen, dass wir eine Fortführung dieses bundesweit gültigen Tickets, preisgünstigen Tickets für den ÖPNV haben. Ob der nachher 9 Euro kostet, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist etwas, was allen hilft. Es setzt Anreize, den ÖPNV zu nutzen und nicht mit dem Auto zu fahren. Also das ist etwas, was ich mir wünsche. Und dann, wie gesagt, weitere Entlastungen im Herbst, um Studierende von den stark steigenden Energiekosten zu entlasten. Das ist das, was ich mir wünsche und woran wir arbeiten.
Herr Schmitz, Ihr wichtigster Punkt auf diesem Wunschzettel?
Also ganz oben steht, dass die Landesregierungen, die jeweiligen, die Studierendenwerke mit einem angemessenen Landeszuschuss ausstatten. Angemessen ist gerade vor dem Hintergrund dieser Kostensteigerung im Food-, Energie- und Baukostenbereich.
Und Herr Bergpinner, Sie haben das letzte Wort in dieser Wunschzettelrunde.
Dankeschön. Ich schließe mich da den beiden VorrednerInnen an. Es braucht Entlastungspakete. Wir müssen den Semesterbeitrag niedriger halten. Wir müssen mit den Heizkosten zurechtkommen.
Dann nehmen wir das als Schlusswort der Debatte. Ich danke Ihnen dreien für die Teilnahme. Ken Bergpinner vom Landesastentreffen Nordrhein-Westfalen, Lina Seitzel, SPD-Bundestagsabgeordnete und Bildungspolitikerin und Jörg J. Schmitz, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW. Ich danke auch allen, die sich gemeldet haben per Mail, die angerufen haben und diese Debatte mit nach vorne getrieben haben. Eine Debatte, die uns weiter verfolgen wird. Mein Name ist Armin Himmelrath. Schönes Wochenende.